Geste des Händewaschens vor dem Essen ist eine Geste, die wir in vielen Haushalten finden, besonders wenn Kinder anwesend sind. Und wenn die Kinder mal draußen gespielt haben, welchen Spruch hört man dann besonders oft, bevor es zum Essen geht? Übrigens, die Mütter sollten sich das auch mal angewöhnen, wenn die Kinder nicht draußen gespielt haben, sondern am PC. Die Computertastatur gilt zwecks sehr seltener Reinigung und sehr viel Handkontakt wesentlich dreckiger als eine Kloschüssel. Die Geste des Händewaschens ist jetzt aber auch nicht unbedingt eine sehr junge Geste, mit der wir erst angefangen haben, hey, als wir angefangen haben, Autos zu bauen, mit dem man sich so richtig schön die Hände mit Öl schmutzig machen kann. Die meisten Männer wissen, wie schwer das Zeug von den Händen runterzukriegen ist. Es ist eine Geste, die auch den alten Juden bekannt war, den Juden zur Zeit, als Jesus lebte, war sie sehr bekannt und sie war eigentlich etwas, das man so auch gemacht hat, nicht nur um sich sauber zu machen, sondern um etwas abzusondern. Also nicht unbedingt den Dreck abzusondern, sondern so einen neuen Schritt zu sagen, hey, jetzt will ich aber Hände waschen, weil ich gleich mit diesen Händen essen werde. Und wenn man kein Besteck hat, das man für diesen Zweck benutzen kann, dann seine Hände kann man ja auch nicht unbedingt wechseln. Man hat ja keine so Esshände und Arbeitshände. Dann muss man halt ein anderes Ritual einführen. In diesem Fall war es halt einfach das Händewaschen. Wir haben das ja einfach mit dem Besteck gelöst oder mit entsprechenden Gefäßen. Man kennt ja viele Behälter, auf denen dann draufsteht, nicht für Lebensmittel verwenden. Ist kein Getränkebehälter. Nun, damals ohne Besteck, Händewaschen. Dieses Händewaschen hat aber noch einen kleinen bisschen anderen Zweck. Es ist nicht nur die Reinigung. Es ist auch die Hände nicht mehr gewöhnlich lassen. Man muss ja bedenken, dass gerade im Judentum der damaligen Zeit Reinheit und Unreinheit auch verknüpft sind mit den Begriffen des Gewöhnlichen und des Abgesonderten, des Heiligen. Die beiden Sachen gehen da zusammen und so kann man verstehen, dass vielen Juden diese Geste des Händewaschens wichtig war. Jetzt haben wir eine Szene im Markus-Evangelium. Sie ist relativ lang, deshalb möchte ich sie nicht komplett vorlesen, aber ich möchte es ja mal kurz zusammenfassen. Das ist Markus Kapitel 7. Das ist kurz nachdem Jesus die Speisung der 5000 gemacht hat. Und gleich darauf, im Kapitel davor, haben wir auch die Szene, wo Jesus über den See geht. Und dann kommt er halt auf die andere Seite. Er heilt viele Kranke. Und dann heißt es einfach nur kurz und knapp, dass sich dort, wo er war, sich viele Pharisäer und auch einige Schriftgelehrte aus Jerusalem zu ihm versammelten. Die wollten ihn beobachten. Was sie aber dann sehen, ist, dass seine Jünger anfangen zu essen und sich dabei nicht die Hände gewaschen haben. Und man weiß nicht, also was die vorher genau gemacht haben, wie die Jünger gerade drauf waren und so. War es denn gerade ein staubiger Tag, war es ein schlammiger Tag, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es nicht nur der reine Schmutz, der die Schriftgelehrten dazu gebracht hat, zu sagen, hey, irgendwas ist da komisch, sondern auch allein, wie können die diese Tradition einfach weglassen? Das geht doch nicht. Händewaschen ist doch etwas Wichtiges. Und so kommen sie auf Jesus zu und fragen ihn, warum waschen sich deine Jünger nicht die Hände und halten so nicht die Überlieferung der Alten? Interessant dabei ist, dass Jesus diese Frage gar nicht beantwortet. Jesus sagt einfach nur, Mann, du bist ein ganz schöner Heuchler. Ihr seid doch solche Heuchler. Ihr wascht eure Hände, ihr wascht eure Gefäße. Da haben wir gleich noch eine ganze Aufzählung, was die alles gewohnt waren zu waschen, wo wir uns dann denken würden, wie kann man so etwas nicht waschen? Wie kann man seine Polstermöbel nicht waschen? Wie kann man seine Gefäße nicht waschen, aus denen man trinkt? Das ist doch eigentlich völlig normal. Markus findet es hier anscheinend wichtig, das nochmal aufzuzählen, dass es für die normal war, diese Dinge alle zu waschen, die man so benutzt. Und wirft ihnen dann vor, dass sie im Grunde genommen ihr Herz aber nicht rein haben, weil sie halten diese Gebote der Menschen, die gute Gebote sind. Es ist doch gut und sinnvoll, sich die Hände zu waschen. Das möchte man doch jetzt nicht schlecht reden. Aber sie halten diese Gebote und halten dafür Gottes Gebote nicht. Und so wirft er ihnen ein spezielles Beispiel vor. Er sagt ihnen, hey, ihr sagt doch, wenn jemand sagt zu seinen Eltern, Korban, das bedeutet, was mir von dir zu, was dir von mir zusteht, das gebe ich dem Tempel. Und damit entweiht ihr Gott. Das ist eine ganz interessante Szene, kennen wir so eigentlich nicht, aber das wirft er ihnen an der Stelle vor und sagt ihnen, dass sie so Gottes Gebot übertreten und so Gottes Gebot eigentlich aushebeln. Gott hat ja gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren, aber ihr sagt, man kann was den Eltern zusteht, einfach weggeben. Jesus ruft danach noch die Volksmenge zu sich und das ist an der Stelle auch noch anscheinend ganz wichtig, weil ihm scheint es wichtig zu sein, was er danach zu sagen hat, von allen gehört wird. Und er sagt ihnen einfach nur, die Dinge, die ihr esst, die können euch nicht verunreinigen. Was euch verunreinigt, ist das, was aus dem Menschen rausgeht und nicht das, was aus dem Menschen reingeht. Und damit meint er nicht den normalen Abgang des Essens, sondern das, was aus dem Herzen des Menschen rauskommt. Aber genau diesen Bezug haben die Jünger anscheinend am Anfang nicht bekommen. Und so fragen sie nachher, als sie wieder alleine waren, Meister, was hast du damit gemeint? Und Jesus sagt ihnen, dass alles, was aus dem Innen herauskommt, ich lese die Antwort einfach mal vor, was aber den Menschen aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Diebereien, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Jetzt haben wir ein ganz großes Konstrukt von Reinheit und Unreinheit dargestellt von Jesus. Die würden wir uns jetzt gerne mal so einfach mal in drei Hauptkategorien einteilen. Zum einen haben wir am Anfang Pharisäer, die auf Jesus zukommen und ihm einen Vorwurf machen. Deine Jünger waschen sich nicht die Hände und halten sich damit nicht an die Überlieferung der Alten. Und der Konter von Jesus ist ganz wichtig, sagt nicht, dass die Pharisäer falsch liegen. Das Händewaschen und diese Überlieferung, die die Alten hier haben, ist eine gute Überlieferung, es ist eine gute Tradition. Was er ihnen vorwirft ist, ihr kritisiert an meinen Jüngern, dass sie eine gute Tradition nicht halten. Aber ihr ignoriert nicht nur das Gute, ihr tut das Gute, aber ihr tut das Beste nicht. Er wirft ihnen nicht vor, dass sie etwas falsch machen. Er wirft ihnen vor, dass sie das Beste nicht tun. Dass sie Gott nicht dienen mit dem, was sie tun. Sie halten gute Gebote, aber nicht die besten Gebote. Sie halten gute Traditionen von Menschen, aber nicht die vollkommenen Gebote Gottes. Und die vollkommenen Gebote Gottes in diesem Beispiel beziehen sich darauf, dass er einfach nur sagt, ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, dass man Vater und Mutter ehren, sondern auf der anderen Seite sagen, dass man das einfach wieder beiseite schieben kann. Und dann am Endeffekt haben sie die Wahl zwischen diesen beiden Geboten. Sie werden ja mit zwei Geboten konfrontiert und sie halten sich an die menschlichen Gebote und lassen ihre Eltern fallen. Wenn es um die Frage des Guten, des Wichtigen und überhaupt um solche Punkte geht, dann kommt man ja immer wieder in Wertmaßstäbe rein. Und besonders bei Mann und Frau gibt es dann immer wieder unterschiedliche Ansichten, insbesondere wenn es kosmetische Fragen betrifft oder generell optische Fragen. Wie viele Männer sitzen hier, die irgendein Kleidungsstück hatten, das sie mochten, weil es zweckmäßig gut war und das die Frau weggeschmissen hat, weil sie es hässlich fand? Da gibt es so einige unter uns, oder? Und genau an der Stelle sieht man diese Differenz immer mal wieder. Der Mann sagt sich, das Wichtigste an diesem Kleidungsstück ist, dass es seinen Zweck erfüllt. Und wie es dabei aussieht, ist mir erstmal egal. Und wenn du nicht willst, dass ich das trage, ne, dann schenk mir etwas, das genauso zweckmäßig ist und vielleicht auch noch gut aussieht. Und die Frau denkt sich, wie kann man so etwas nur anziehen? Das sieht doch voll hässlich aus. Ich meine, ganz im Ernst, liebe Frauen, wenn man hört, ihr habt tolle Schuhe, neue Schuhe gekauft. Ich höre nie, dass sie gemütlich sind. Ich höre immer nur, dass sie gut aussehen. Es geht um die Frage, was ist das Wichtigste? Bei Klamotten kann man drüber streiten und ich glaube, dieser Streit wird auch nie aufhören. Und meistens sind wir Männer ja so gütig und schweigen dann, wenn ihr unsere Sachen weggeschmissen habt. Aber wenn es um die Gebote Gottes geht oder um die Gebote der Menschen, dann gibt es diesen Deal nicht. Dann gibt es einfach nur die Frage, was ist das Wichtigste? Und wenn ich das Wichtigste getan habe, dann kann ich die anderen guten Dinge auch tun. Das Herz der Jünger war am rechten Fleck. Sie haben Gott gedient. Für sie war Gott das Wichtigste. Sie haben Jesus anerkannt als den großen Herrn und Meister, der er war. Sie haben das erkannt und getan. Und ja, sie haben andere gute Dinge, wie zum Beispiel Händewaschen, nicht getan. Aber das war dann an der Stelle nicht mehr so wichtig, weil sie das Wichtigste getan haben. Sie haben sich dem Sohn Gottes zugewandt und waren an ihm dran. Er war ihr Fokus. Was Jesus weiterhin noch macht, ist, er sagt ja, dass dieses Gebot, was die Menschen hier brechen, ist ja eigentlich ein eigenartiges Gebot. Wenn man sich das Beispiel anguckt, Jesus bringt ja ein Beispiel, in dem die Menschen, die etwas Schlechtes tun, Gott ehren wollen. Er bringt ja das Beispiel, wenn jemand von euch zu seinen Eltern sagt, Korban, also das, was dir von mir zusteht, das gebe ich dem Tempel. Im Grunde genommen tut man ja damit etwas Tolles, man gibt Gott etwas, man schenkt Gott Geld oder auch andere Besitztümer, man gibt Gott Dinge. Und man könnte ja sagen, hey, das ist doch eine tolle Sache. Die ehren doch Gott. Aber Jesus sagt, wie wollt ihr Gott ehren, wenn ihr noch nicht mal eure Eltern ehrt? Gebt das Geld nicht dem Tempel, sondern gebt es euren Eltern, denen es zusteht, wenn sie im Alter sind und wenn sie eure Hilfe brauchen. Ihr könnt Gott nicht ehren, wenn ihr nicht die Liebe zu euren Eltern habt. Und das ist ja ein Großteil der Gebote, bezieht sich ja ganz am Anfang gerade darauf, ehre deine Mitmenschen, besonders deine Eltern. Da haben wir ja nochmal das explizite Gebot in den 10 Geboten. Aber es geht ja darum, seinen Nächsten zu lieben, ihm Ehre entgegenzubringen. Und wenn ich diese Gebote nicht halte, wie soll Gott dann das Geschenk von mir annehmen? Er wirft ihnen vor, dass sie Gott falsch ehren. Und das ist etwas, das wir vielleicht in dieser Form mit dem Geld geben, vielleicht eher seltener antreffen. Ich habe jedenfalls noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ach ja, meine Eltern brauchen finanzielle Unterstützung, die Rente reicht nicht so ganz, aber ich spende das Geld der Gemeinde. Habe ich noch nicht so ganz angetroffen. Aber es gibt durchaus Situationen, wo Menschen schon die Frage haben, hey, die Gemeinde braucht dich. Wieso bist du nicht da? Ja, ich bin beim Fußballspiel meines Sohns. Die Familie braucht ihn aber auch. Ich hätte ja auch sagen können, gerade im vergangenen Jahr, meine Eltern haben ein neues Haus gebaut und ich war an relativ vielen Samstagen nicht da. Ich muss dazu sagen, einige Hochzeiten waren auch dazwischen. Davon bin ich dieses Jahr verschont geblieben. Aber sehr viele andere Samstage war ich dann einfach auf dem Bau von meinen Eltern und habe da dann mitgeholfen, das Haus zu bauen. Okay, das ist ein Stückchen Fahrt und okay, da gibt es Konflikte. Ich meine, an so manchen von den Samstagen hat die Jugend auch irgendwelche Aktionen gemacht. Und hey, als Jugendleiter könnte man noch sagen, warum bist du nicht bei der Jugend? Du hast gesagt, du dienst der Gemeinde. Kann ich wirklich ehrlichen Herzens dann hier mit irgendwelchen Jugendlichen losziehen, einen tollen Tag haben, wenn ich weiß, mein Vater braucht mich auf der Baustelle? Wo ist der größere Dienst vor Gott? Das ist ein Konflikt, in dem viele, die im Dienst in der Gemeinde stehen, immer mal wieder geraten, in der einen oder anderen Form. Ich glaube nicht, dass hier Menschen sind, die wirklich häufig was in der Gemeinde tun und die nie in den Konflikt kommen. Soll ich jetzt zur Familie oder soll ich jetzt in die Gemeinde und da nie in einen Zwiespalt kommen? Was ist jetzt gerade wichtiger? Und da braucht man halt Weisheit, aber das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dann wird immer das richtig sein, dann wird immer das richtig sein. Da muss man weise überlegen, was ist jetzt dran? Der nächste Gedanke von Jesus läuft in eine etwas andere Richtung. Es geht darum, was macht mich an sich erstmal unrein? Und bei den Juden, ganz klar, mit ganz klaren Essensgeboten, war es, wenn ich die falschen Sachen esse, dann bin ich unrein. Dann verunreinige ich mich. Und Jesus sagt hier erstmal eine relativ krasse Sache, erstmal für die meisten Juden, muss man sagen. Er sagt, alles, was der Mensch ist, kann ihn nicht verunreinigen, weil es das ist, was aus dem Menschen herausgeht, das ihn verunreinigt. Und das, was der Mensch ist, das wird, ich finde die Formulierung interessant, dass er sagt, es wird auf dem natürlichen Weg gereinigt. Dabei würden wir die Ausscheidung nicht als rein bezeichnen. Aber das ist die Formulierung, die er hier benutzt. Sein Fokus ist darauf, das, was ich esse, das geht in den Magen. Es geht nicht ins Herz. Wie soll das, was ich esse, mein Herz verunreinigen, wenn es da gar nicht reingeht? Es gibt so einen Konflikt, in dem besonders Menschen mit einer Vergangenheit, die sexuelle, ja, gerade bei Vergewaltigung und Co., aber auch in vielen anderen sexuellen Punkten dazu führt, dass Menschen sich unrein fühlen. Für etwas, das ihnen getan wurde und das sie nicht selbst getan haben. Da ist dieses Phänomen eigentlich am stärksten ausgeprägt, generell bei sexuellen Handlungen. Wir haben ja auch noch einen Begriff, der eigentlich gar nicht mehr so oft benutzt wird, zumindest bei uns, der aber früher sehr, sehr häufig, gerade in Kriegssituationen und Ähnlichem verwendet wurde, der Begriff, dass eine Frau geschändet wird. Der Begriff macht ja eigentlich relativ deutlich, da ist etwas Unreines an der Frau. Aber das ist eigentlich vollkommen falsch, wenn man Jesus hier betrachtet. Sie ist keine Geschändete, sie ist eine, der man geschadet hat. Der Geschändete, der Besudelte, ist der Vergewaltiger. Wie soll die Vergewaltigte denn die Unreine sein? Das, was uns widerfährt, macht uns nicht unrein. In Deutschland haben wir es an der Stelle ganz gut, es beschränkt sich im Großen und Ganzen auf sexuelle Sachen, dass man immer wieder Leute hat, die ja, gerade Frauen hat, die in solchen Situationen drin waren, denen man halt zeigen muss, du bist nicht unrein. Derjenige, der dir das angetan hat, der ist unrein. Aber in anderen Kulturen, man muss ja bedenken, die Bibel ist ja doch für den ganzen Globus und für alle Zeiten geschrieben, sieht das ein bisschen anders aus. Da kann es so durchaus sein, dass man sich als unwürdig und unrein fühlt, einfach nur, weil man in der falschen Kaste geboren ist. Jesus macht deutlich, das, was du bist, also in puncto rein oder unrein, ist nicht gegeben durch deinen Geburtszustand, durch das, was an dir getan wurde, durch das, was du gegessen hast oder sonst was. Es kommt nur auf eins an. Was kommt aus dir heraus? Was bist du? Was triffst du für Entscheidungen? Das haben wir ganz deutlich, ganz am Ende, halt in den letzten zwei Versen, die ich gerade vorgelesen hatte, wo Jesus sagt, das, was aus dem Herzen des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Dann hat er eine ganz lange Auflistung von Sünden, mit Unzucht, Diebstahl, Habsucht könnte man eigentlich auch genauso gut einfach Geiz nennen, Lästerung, Hochmut, ist eine typische Liste an Sünden, könnte man sagen, für die Bibel, gerade für das Neue Testament. Und wir finden auch einige mehr von diesen Auflistungen. Man muss dazu allerdings sagen, hier geht Jesus noch nicht einen Schritt weiter. Kann man auch verstehen, Jesus hat seinen Jüngern ja jetzt schon einen ziemlich dicken Batzen vorgeworfen, den sie erstmal schlucken mussten. Was ihr esst, ist völlig egal, das macht euch nicht unrein. Und dass die Jünger das an der Stelle noch nicht verstanden haben, kann man sehr deutlich sehen, wo nachher in der Apostelgeschichte Petrus in eine Situation kommt, wo er zu einem Heiden rübergehen soll und ihn besuchen soll. Weil dieser Heide Jesus sucht. Und Jesus schenkt ihm vorher eine Vision, in der Gott ihn halt Petrus auffordert, isst die Tiere, die in diesem Tuch sind. Und in diesem Tuch sind haufenweise unreine Tiere, also man kann davon ausgehen, dass irgendwie Schweine oder sonst was da drin war. Und Petrus sagt, nee, kann ich nicht, du hast gesagt, ich soll nichts Unreines essen. Das ist viele Jahre später und man merkt, Petrus hat an der Stelle immer noch nicht begriffen, was Jesus hier gesagt hat. Was du isst, kann dich nicht unrein machen. Und so kann man verstehen, dass es ein ziemlich dicker Brocken war, den Jesus den Jüngern hier vorgeworfen hat. Aber das Evangelium geht ja weiter. Ich meine, gerade die Zuhörer, die hier da waren, die haben doch noch alle nicht den Heiligen Geist gehabt, inklusive der Jünger. Kann es sein, dass ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist lebt, unter denselben Regeln liegt? Ich würde sagen, nein. Denn wenn man sich die ganze Gesamtthematik anguckt mit der Reinheit und Unreinheit, das Halten des Gesetzes und die Freiheit in Christus, also das Freisein zu etwas, dann landen wir bei diesem Konflikt sehr, sehr schnell im Galaterbrief. Insbesondere, wenn wir uns diese Auflistung angucken. Die Auflistung ist fast so eine 1:1-Kopie von dem, was Paulus nachher im Galaterbrief die Früchte des Fleisches nennt. Und da macht Paulus eine interessante Gegenüberstellung, in der er die Früchte des Fleisches und die Früchte des Geistes aufzählt. Und das ist der Konflikt, in dem wir nachher als Christen stehen. In Galater 5 finden wir halt genau diese beiden Auflistungen und den Aufruf, damit richtig umzugehen. Und als Auflistung gerade für die Früchte des Fleisches, er nennt sie hier offenbarbar, sind die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft. Er hat hier eigentlich eine relativ ähnliche Liste, wenn man sich auch die Trinkerlage Vollerei anguckt und die dann mit den Ausschweifungen vergleicht, die Jesus aufzählt. Es ist eine relativ ähnliche Liste. Nur eine etwas andere Situation. Die Zuhörer sind jetzt nicht nur einfach nur ganz normale Menschen. Die Zuhörer sind jetzt Zuhörer wie ihr. Die meisten von euch sind wahrscheinlich Christen. Die meisten von euch würden sagen, ich habe den Heiligen Geist. Ich stehe als Christ nicht in derselben Situation wie die Zuhörer, die Jesus hatte. Ich habe eine etwas andere Situation. Eine wichtige andere Situation. Denn Paulus macht deutlich, wenn wir den Geist Gottes haben, dann können wir auch die Früchte des Geistes bringen. Und die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich kann mich beherrschen. Ich kann liebevoll zu dem anderen sein. Ich muss nicht diese unreinen Handlungen vollbringen. Ich muss nicht Entscheidungen treffen, die Gott zuwider sind, die lieblos sind. Ich bin nicht dazu verdammt. Ich weiß, dass es gerade die Situationen sind, die emotional am härtesten sind, bei denen das schwierig ist. Denn wenn Jesus sagt, aus unserem Inneren kommt auch gerade Ehebruch, Habsucht, Lästern, wann kommen denn diese ganzen Situationen? Wann kommen diese ganzen Situationen, in denen man anfängt, wirklich böse Dinge zu tun? Wirklich, wirklich böse Dinge zu tun. Wann kommt das? Meistens, wenn wir in einer emotionalen Lage sind, die uns nicht erlaubt, den Verstand zu benutzen. Wo wir emotional so geladen sind, dass wir gar nicht das Gefühl haben, eine Entscheidungsfreiheit zu haben. Dann kommt doch gerade erst Hass auf. Wenn wir emotional in einer Lage sind, die uns dazu bringt, dass wir uns nicht kontrollieren können. Und wie soll man das dann abschalten? Eine zweite Variante, die man auch praktisch gar nicht abschalten kann, sind uralte Angewohnheiten. Wie viele von uns kennen mindestens eine Sünde in ihrem Leben, die sie seit fast so langer Zeit, wie sie sich selber kennen, vollbringen? Soweit ich mich kenne, bin ich arrogant. Und ich habe es bis heute nicht losgekriegt und ich weiß nicht, ob ich es jemals loskriege. Okay, ich bin ein bisschen jünger als ihr. Manche von euch haben vielleicht irgendeine Sünde, die sie schon mit sich rumschleppen. Da war ich noch gar nicht geboren. Aber wie wird man so etwas los? Wie kriegt man so etwas unter Kontrolle, dass man sowieso schon sein ganzes Leben mit sich rumschleppt? Wie soll das denn gehen? Wir sind als Kinder Gottes nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind nicht einfach nur, ja, das kommt halt aus dem Inneren des Menschen heraus. Das ist halt die erste Feststellung, die Jesus den Jüngern erstmal beibringen muss, was Reinheit und Unreinheit ausmacht. Aber er gibt ihnen ja nachher auch den Heiligen Geist. Jesus geht ja weiter mit den Jüngern Er hört nicht an der Stelle auf und sagt, das kommt halt aus dir raus. Er geht weiter und sagt, ich habe das Kreuz, ich war am Kreuz und ich gebe euch jetzt etwas. Ich bin bei euch in meinem Geist. Und wenn Paulus dann die Früchte des Geistes aufzählt, dann ist das nicht so wie Geistesgaben. Ich suche mir davon drei raus, daran bin ich begabt und die hat Gott mir gegeben und die anderen nicht. Das kann man nicht bei den Gaben hier machen. Das sind keine Geistesgaben, das sind Früchte, die immer und überall da sind, wo Menschen den Geist Gottes haben. Ich kann nicht sagen, ja, aber die Güte hat Gott mir nicht gegeben. Ja, und die Geduld auch nicht. Das kann ich nicht sagen, nicht bei dieser Liste. Diese Liste ist eine Liste, die betrifft jeden Christen. Und da kann ich zu meinem Bruder hingehen und sagen, ich kann das von dir erwarten. Wenn du sagst, du hast den Geist Gottes, dann kann ich von dir erwarten, dass du Selbstbeherrschung übst. Dann kann ich von dir erwarten, dass du Frieden lebst. Dann kann ich von dir auch erwarten, dass du einfach mit Liebe mal manchmal die Gerechtigkeit beiseite packst und sagst, jetzt leben wir Liebe. Ich möchte jetzt nicht auf Vergeltung, auf Gerechtigkeit getrimmt sein. Das ist eine Liste, die kann ich in ihrer vollkommenen Art von jedem hier erwarten, der sagt, ich habe den Geist Gottes. Und wenn ich die Liste nochmal vorlese, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Kriegt das jeder von uns hin? Alle? Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist eigentlich etwas, das wir von jedem hier erwarten dürfen, der sagt, ich habe den Geist Gottes. Aber an der Stelle hört es ja nicht ganz auf, oder? Mit der Unterstützung. Es gibt ja auch noch die Gemeinde, oder? Dafür sind wir ja eigentlich alle hier, weil es die Gemeinde gibt. Wir haben alle den Geist Gottes, die wir in der Gemeinde sind, und die Gemeinde unterstützt sich selbst. Die Gemeinde geht zu Jesus hin, fokussiert sich auf Jesus und sie unterstützt sich ja auch. Gerade wenn man, es gibt ja eine ganz wichtige Stelle, wenn es darum geht, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen, ja? Dann gibt es das Gespräch, wo Jesus sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh zu ihm hin. Und wenn er dann nachher nicht auf dich hört, wenn ihr das Zweiergespräch hattet, dann nimm noch jemanden dazu, damit du auch einen Zeugen hast für dieses Gespräch. Und danach kann man irgendwann mal drüber reden, wenn er auf gar keinen hört, dann kann man ihn aus der Gemeinde ausschließen. Manche Leute sehen dafür eigentlich nur eine Textstelle, die sagt, unter diesen Bedingungen kann ich jemanden loswerden. Aber darum geht es doch gar nicht. Das ist gar nicht der Fokus von dem Ganzen. Der Fokus ist ja darauf, wie kriege ich diesen Menschen wieder zu Jesus hin? Wie kriege ich diesen Menschen dazu, dass er diese Früchte des Geistes bringen kann und diese innere Begierden einfach unter Kontrolle kriegt? Das ist ja der Fokus, ihn von der Sünde wegzubringen, nicht aus der Gemeinde wegzubringen. Der liebevolle Blick auf die Geschwister. Ich weiß nicht, was in euren Herzen ist, aber die meisten von euren Handlungen können die anderen Menschen sehen. Man kann viel darüber sagen, was die eigenen theologischen Maßstäbe sind, was die eigenen Grundregeln sind, wie man sein möchte, aber es gibt das, wovon man redet, wie man sein möchte, und das, was alle anderen Menschen sehen. Und das sind genau entweder die einen oder die anderen Taten. Es ist entweder der Friede oder es ist entweder der Streit. Es ist entweder der Geiz oder dem anderen etwas zu gönnen. Die Taten zeigen eigentlich immer, was am Ende im Herz drin ist, auch wenn man sich selber wünscht, dass etwas anderes da ist. Und jeder von euch kann sich da wahrscheinlich selbst am besten beobachten, weil ihr euch die ganze Zeit beobachtet im Gegensatz zu allen anderen Menschen. Und da lohnt es sich manchmal, die Frage zu stellen, wo kommt das, was ich jetzt gerade tue, her? Ist das tatsächlich von Gott? Oder ist das jetzt einfach nur mein eigene Gier, die da gerade durchschlägt. Und wenn das meine Gier ist und ich ganz genau weiß, eigentlich möchte ich aber hier die Früchte des Geistes leben. Ich möchte dem anderen auch etwas gönnen. Ich möchte für den anderen da sein. Ich möchte liebevoll sein. Dann darf man auch selber Gott fordern und sagen, du hast mir zugesichert, wenn du mir den Geist gibst, dass du mich auch die Früchte des Geistes ausleben lässt. Also schenk mir die Kraft. Du hast mir die Früchte des Geistes zugesichert. Die haben wir uns doch nicht selber aufgeschrieben. Gott selbst hat uns diese Früchte zugesichert durch seinen Geist. Und dann haben wir immer noch den Bruder, den wir auch noch, die Schwester, aufmerksam und vor allem liebevoll betrachten dürfen und vielleicht auch sehen, wo der blinde Fleck beim Bruder ist. Und es geht darum, nicht mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern in Liebe den anderen näher zu Christus zu führen und ihnen dabei zu helfen, weil es gerade, wie ich vorhin auch meinte, die schwersten Dinge im Ablegen sind diejenigen, bei denen man emotional so gebunden ist, dass man selber gar nicht sehen kann und selber nichts tun kann. Oder wo man in einer Angewohnheit ist, die so alt und so festgefressen ist, dass man da selber auch nicht rauskommt. Und dann braucht man den liebenden Bruder, die liebende Schwester, die einen an die Seite nimmt, die einen hilft und in Liebe versucht, davon loszukommen. Die einen runterholen, wenn man voller Wut ist. Die einen am Zaun halten, wenn man und einen ermahnen, wenn man voller Geiz ist. Aber die einen auch loben und mit reinnehmen, wenn es Grund zur Freude gibt, wenn es Liebe gibt, die gelebt wird. Und ich hoffe, dass wir in diesen zwei Gedanken auch persönlich wachsen können, in dem Blick auf sich selbst, indem man sich selber hinterfragt, wo kommt das, was ich jetzt gerade lebe, her? Und in dem Blick liebevoll auf die Brüder und Schwestern, wo kann ich da helfen? Weil irgendeine dieser Früchte ist wahrscheinlich trotzdem bei dem einen oder anderen stärker ausgeprägt. Und damit kann man den anderen unterstützen. Spätestens bei den Geistesgaben erst recht. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich um seine Kinder bemüht, dass du ein Gott bist, der nicht nur Ideale für uns hat, sondern auch hilfst, als solche Menschen zu leben, der uns nicht dafür verurteilt, wo wir hineingeboren werden, in welche Situationen wir hineingezwungen wurden, der uns so annimmt, wie wir sind, der uns aber auch die Möglichkeit gibt, unser Herz zu verändern, der uns selbst in uns selbst begleitet. Du hast uns deinen Geist gegeben, um uns Kraft zu geben, um uns nicht ausgeliefert zu lassen. Ich danke dir für all die liebevollen Geschwister, die wir haben, dass wir aufeinander achten können, dass wir einander unterstützen können in schweren Zeiten und einander ermutigen können und uns aneinander freuen können, auch in guten Zeiten. Amen.